Willkommen zum Chaos-Seminar. Heute zum Thema digitale Selbstverteidigung. Wir können natürlich das Thema nicht erschöpfend behandeln. Den Namen für das Chaos-Seminar habe ich geklaut beim Digital Courage, früher als Föbut bekannt. Die haben da eine Webseite dazu, die sich digitale Selbstverteidigung nennt. Und da erklärt sie alles oder sehr viel in sehr epischer Breite, aber da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, auch mal nachzufragen. Obwohl, man kann ja nicht beim Föbut immer mal anfragen, das geht schon. Aber so eine Webseite ist halt nicht so interaktiv wie so ein Chaos-Seminar. Und heute nehmen wir halt einen kleinen Ausschnitt und gucken uns so verschiedene Einzelheiten dabei an. Im ersten Teil erzähle ich irgendwas über so diverse Angriffsvektoren. Was hat man denn da so zu erwarten? Und gäbe so einen kleinen Überblick drüber, was man denn heute damit macht. Im zweiten Teil wird der Markus dann zeigen, wie man ein Ubuntu installiert und das Ganze mit einer verschlüsselten Festplatte. Einfach, dass man das mal live gesehen hat. So richtig schwierig ist es nicht, aber es ist doch schöner, wenn man es mal vorher gesehen hat und vielleicht da irgendwelche Fragen dann gestellt bekommt und nicht so richtig weiß, was man da eigentlich sagen soll. Vielleicht können wir da ein bisschen was dazu erläutern. Im dritten Teil geht es dann um E-Mail-Verschlüsselung. PGP ist eine schöne Sache. Es hat sich allerdings noch nicht so richtig in der Welt durchgesetzt. Und es heißt immer, es sei nicht so richtig benutzerfreundlich. Ich glaube, das Hauptproblem liegt daran, dass man es in seinen Mail-Client integrieren muss. Und die Leute, die so einen Mail-Client haben wie ich, also ich verwende Mutt, die kriegen das wahrscheinlich selber hin. Aber so der typische Windows-User mit Thunderbird und Enigmail oder so, mit Thunderbird als Mail-Client, der hat vielleicht ein bisschen ein Problem dabei und deswegen zeigt der Simon nachher Enigmail und Thunderbird. Ist natürlich auch nur ein Beispiel. Also ich weiß, bei uns in der Firma benutzt eigentlich fast alle Thunderbird, weil das hat halt der Windows-Admin installiert. Und einer kam und meint, er muss jetzt dringend Outlook haben. Da ist es noch gar nicht das Problem mit PGP, sind die Probleme noch ganz viel einfacher. Aber gut. Ja, das ist eine ganz andere Entwicklung, nennt sich Pretty Easy Privacy oder kurz PEP. Da ist ein ehemaliger Ulmer heftig an der Entwicklung mit beteiligt. Und ich hoffe eigentlich, dass man da irgendwann mal einen eigenen Chaos-Seminar-Vortrag dazu kriegt. Aber PEP soll alles sehr viel einfacher machen und Verschlüsselung überall und man muss sich um gar nichts mehr kümmern. Ich weiß es noch nicht, ob das wirklich was ist, aber die Werbeversprecher sind schon mal toll. Ja, und was für einen End-User eigentlich eines der großen Probleme ist, ist beim Browser eine gewisse Anonymität zu wahren. Da habe ich nachher noch zwei nette Bilder dazu. Und wenn wir am Ende noch Zeit haben, dann haben wir noch eine ganze Reihe von Themen, die man so anschneiden kann. Da schauen wir mal, ob wir noch irgendwas dazu erzählen können. Gut, es ist schon so ein bisschen angeklungen. Bei der digitalen Selbstverteidigung geht es sehr häufig um Kryptographie, also Verschlüsselung. Vulgo-Verschlüsselung, sage ich mal. Weil wenn man Verschlüsselung sagt, meint der Laie häufig nur, dass es ein Schutz gegen Leser sei. Also dass man halt irgendwas verschleiert. Kryptographie kann ein bisschen mehr. Kryptographie kann auch authentifizieren. Das ist manchmal eine ganz wichtige Sache. Und immer wenn man über Kryptographie redet, dann wird es häufig ein bisschen kompliziert, wenn man das nicht so macht, wie es die Experten machen. Dann muss man immer sagen, ja, der eine schickt dem anderen irgendwie eine Nachricht und der andere muss dann, und wer, welcher war jetzt der eine und welches war der andere? Und deswegen haben die Kryptografen da eine Notation quasi erfunden. Und ich sage, ja, die Leute, die da kommunizieren, die heißen Alice und Bob. Also wenn man über Kryptographie spricht, dann fängt es meistens an mit Alice schickt Bob eine Nachricht. Wenn mehr als zwei Leute an so einer Kommunikation beteiligt sind, dann sind noch Carol und Dave dabei. Es ist kein Zufall, dass das A, B, C, D ist. Es ist auch kein Zufall, dass die abwechselnd männlich und weiblich sind. Also da hat sich irgendwann mal jemand irgendwas dabei gedacht. Und dann gibt es noch zwei Charaktere, die immer da beteiligt sind. Und zwar sind das die Angreifer. Die, die irgendwas Böses wollen, das ist der Eve und der Mallory. Der Eve ist einer, der kann nur an der Leitung mithören. Und das muss man einfach mal ein bisschen auch gesehen haben, wenn man irgendwo im Netzwerk ist, mal irgendwie so ein Netzwerksniffer mal mitlaufen zu lassen. Also ich weiß, dass ich das irgendwann mal, also eigentlich war das schon immer bekannt, ja, so nach dem Motto, ja, dieser Verkehr geht halt unverschlüsselt und man kann da beliebig mitlesen. Aber das mal wirklich gesehen zu haben und mal das Passwort da im Klartext zu sehen, wenn das im Klartext irgendwo drüber geht, das ist, fand ich eigentlich ein sehr einprägsames Erlebnis. Ja, also das ist der Eve, der heißt Eve, weil er ein Eavesdropper ist, der hört also nur mit. Der Mallory, der kann noch ein bisschen mehr. Der Mallory, der kann aktiv in den Verkehr eingreifen. Ja, und wenn jetzt Alice Bob eine Nachricht schickt, dann könnte Mallory Folgendes tun. Er sorgt dafür, dass die nicht ankommt. Stattdessen kriegt Mallory die Nachricht. Der kann sie jetzt nicht nur lesen, sondern vielleicht auch ein bisschen verändern. Und schickt dann eine Nachricht an Bob. Und natürlich erweckt er den Eindruck, er sei Alice. Und wenn man sowas macht, dann nennt man das einen Man-in-the-Middle-Attack. Jetzt kommen wir zu diesen Angriffen. Also das war die Man-in-the-Middle-Attack. Was hilft gegen die Man-in-the-Middle-Attack? Vor allem zunächst mal eine digitale Unterschrift. Also, hab's gerade erwähnt, wenn man Kryptographie macht, geht es nicht nur darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass niemand mitlesen kann, sondern auch darum, dass die Nachricht unverändert den Empfänger erreicht. Ja, wenn Mallory tatsächlich sowas kann, kann er natürlich versuchen, die Nachricht wegzuwerfen, aber er kann sie nicht irgendwie fälschen. Also insofern hilft die digitale Unterschrift gegen die Fälschung und natürlich die Verschlüsselung dafür, dass es lesen kann. Und alles, was er dann noch machen kann, ist die Nachricht komplett verwerfen oder dafür sorgen, dass sie nicht bei Bob ankommt oder halt unverändert weiterleiten und hat nichts davon. Simon schüttelt den Kopf. Ne, okay. Also wenn ich Unsinn erzähle, greift's ein. Ja, also Verschlüsselung und digitale Unterschrift wäre hier sozusagen das Gegenmittel. Werden wir bestimmt auch noch im PGP-Teil ein bisschen was dazu hören. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, ja, man kann versuchen, einen zweiten Kanal aufzumachen. Also so, naja, was weiß ich, irgendwie das hier geht übers Internet und Alice schickt Bob noch einen Brief dazu. Und dann, was weiß ich, zum Beispiel irgendwie eine Prüfsumme irgendwie verschicke oder irgend sowas. Hat tatsächlich einen gewissen Einsatz an manche Stellen. Zum einen braucht man das, wenn man Quantenkryptographie macht, da braucht man einen zweiten Kanal. Aber viel einfacher, wer Online-Banking macht und so eine mobile TAN verwendet, da kriegt man halt die TAN auf sein Handy geschickt. Und wenn das Handy nicht der Rechner ist, mit dem er Online-Banking macht, was halt leider nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, als die M-TAN erfunden worden ist, war das halt noch so, dann hat man tatsächlich einen unabhängigen zweiten Kanal und hat so eine gewisse Sicherheit geschaffen. Die Sicherheit hängt nämlich immer irgendwie davon ab, wie man seinen Schlüssel verwahrt und wie man mit dem Schlüssel generell umgeht. Wenn man sowas macht wie mit digitalen Unterschriften, dann braucht man natürlich auch, hat man ja zwei Schlüssel, der eigene und den vom anderen. Und mit dem eigenen wird dann unterschrieben und mit dem vom anderen wird verschlüsselt. Und da gibt es dann so ein öffentlicher und privater Schlüssel. Und das ganze Handling, also davon hängt es im Grunde, da hängt nämlich die Sicherheit dran. Ich denke, da werden wir noch ein bisschen was dazu hören. Häufig liegen diese Schlüssel natürlich auf Festplatte. Sprich, so eine Festplatte wäre ein interessantes Angriffsziel, wenn man die auslesen kann und die ganzen Schlüssel kriegt, die da drauf sind. Hat man natürlich als Angreifer schon mal irgendwie viel bessere Karte, als wenn man nur irgendwie das Netzwerk beeinflussen kann. Und da kommt die sogenannte Evil Maid Attack ins Spiel. Das ist das böse Zimmermädchen. Also die Vorstellung ist die, dass man mit seinem Laptop irgendwie unterwegs ist und im Hotelzimmer dann sein Laptop liegen lässt und während man gerade beim Essen ist, kommt das Zimmermädchen und klappt den Laptop auf und liest die Schlüssel aus. Ein gewisser Schutz gegen das Auslesen der Festplatte bietet die Verschlüsselung der Festplatte. Verschlüsselt die Festplatte, das wird der Markus nachher zeigen, wie das geht. Also wenn man dann irgendwie der Laptop abhanden kommt, dann kommt ein Angreifer eben nicht an die Daten zunächst mal. So ein Zimmermädchen ist aber nicht blöd. Die kommt nicht bloß einmal in das Zimmer, sondern die kommt mehrmals. Eigentlich jeden Tag zum Putzen. Ne? Und was macht das Zimmermädchen? Beim ersten Mal stellt sie fest, scheiße, das Ding ist verschlüsselt. Beim zweiten Mal weiß sie, was sie tun muss gegen die Verschlüsselung und bringt irgendwelche Software mit, um hinterher, vielleicht kurz vorausgeschickt, wird der Markus vielleicht noch was dazu erzählen. Wenn man Festplattenverschlüsselung macht, muss der Schlüssel natürlich auch irgendwo sein. Und meistens liegt der halt immer unverschlüsselter Teil der Festplatte, ist aber seinerseits wiederum durch ein Passwort geschützt. Also wenn man den Rechner hochbootet, dann wird man halt am Anfang nach einem Passwort gefragt. Das Passwort schaltet diesen Key frei und dann kann man auf seine Festplatte zugreifen. Aber zwei Dinge, nämlich erstens die Software, die dafür sorgt, dass man sein Passwort eingeben kann, meistens irgendwie in Kombination mit einem Linux-Kernel oder was auch immer, das liegt halt unverschlüsselt auf der Festplatte. Da steht jetzt nicht wirklich Geheimnisse drin in der Software, aber wenn die unverschlüsselt da drauf liegt, dann kann man sie nicht bloß auslesen, sondern womöglich auch verändern. Und das macht das Zimmermädchen natürlich. Und dann hat man natürlich wieder verloren. Nein, also die Frage war, ob das Zimmermädchen dann die Kommunikation blockiert hätte. Was das Zimmermädchen macht, ist beim ersten oder zweiten Besuch diese Software zu manipulieren, sodass, wenn du dein Passwort eingibst, das irgendwo mit weggespeichert wird. Und dann kommt sie nochmal. Und dann liest sie aus, wie das Passwort heißt und dann kommt sie an die Daten. Die Alternative dazu wäre irgendwie ein Hardware-Keylogger. Der Markus hat mir da vorher ein Beispiel geschickt. Ist wohl tatsächlich vorgekommen bei der Zeitung Die Taz. Hast du da Links dazu? Oder? Ja, genau. Das ist das Bildchen. So ein Teil ist da plötzlich mal in die Redaktionsräume von der Taz aufgetaucht, und zwar zwischen der Tastatur und dem Rechner von irgendjemand. Und wahrscheinlich ging es gerade kaputt oder so. Und jedenfalls hat die Tastatur nicht funktioniert und die Benutzerin hat der technische Support gerufen und der kam vorbei und hat gemeint, was ist das denn? Und dann haben sie alle, sind sie irgendwie weg und haben geguckt, wer holt denn das Ding ab? Und dann haben sie den erwischt. Bisschen eine längere Geschichte, kann man alles in der Taz irgendwie nachlesen. Aber, also es, wie gesagt, es geht aber auch mit Hardware. Also, Festplattenverschlüsselung ist gut gegen Evil Maid, aber nicht wirklich ausreichend. Da muss sie halt mehrmals kommen. Aber wenn man jetzt nur sagt, ja gut, was ist Zimmermädchen, ist wahrscheinlich eh nicht, aber wenn irgendwie mein Laptop von wem auch immer beschlagnahmt wird oder so, hinterher sollte man vielleicht nicht mehr so viel Geheimnisse drauf machen, weil vielleicht hat sie irgendwas dann drin. Ja, also die Anmerkung war, es wahrscheinlich sei, dass man seinen Laptop einfach verliert oder irgendwo liegen lässt. Aber wenn man dann halt wieder kriegt, dann muss man halt aufpassen. Sind womöglich die Daten nicht mehr so sicher, wie sie vorher waren. Gut. Ja, und dann gibt es noch einen Angriff, die sogenannte Rubber Hose Attack. Ein sogenannter falscher Freund, das ist keine Gummihose, sondern ein Gummischlauch. Und die Idee ist, man schlägt den Besitzer des Passworts mit, so lange mit dem Gummischlauch, bis er es einem verrät. Frage, was kann man dagegen tun? Oh, das ist nämlich eine sehr schöne Idee, wenn man das Passwort selber erst gar nicht weiß. Wie kommt man dann an seine Daten? Mhm. Okay. Mhm. Okay, also es gibt natürlich andere Authentifizierungsmöglichkeiten, dass man sich aber nicht mit einem Passwort authentifiziert, sondern mit irgendeinem biometrischen Merkmal oder was auch immer, irgendein Gerät oder irgend sowas. Gut, das Gerät kann dann natürlich genauso irgendwie abhanden kommen wie der Laptop. Und auch die biometrischen Merkmale können bekanntlich abhanden kommen. Ich erinnere nur an den Fingerabdruck. Kennt ihr die Cephalon-Filme mit den Sockenpuppen? Da gibt es einen sehr schönen, als damals irgendwie der Fingerabdruck vom Schäuble irgendwie verloren ging und in der Datenschleuder veröffentlicht worden ist, kam da aus so einem Sockenfilm raus. Und ich weiß gar nicht, oder war das noch früher? Also jedenfalls, da ging es darum, dass irgendeine Sockerpuppe ermordet worden ist und am Messer war also ein Fingerabdruck dran und das war der Fingerabdruck vom Chili. Und dann hat der Kommissar empfohlen, den Chili zu verhaften, außerdem den Taus, weil der hat behauptet, er könnte den Fingerabdruck vom Chili nachmachen und das mit Hilfe vom Chaos Computer Club und deswegen wird der gesamte Chaos Computer Club auch noch verhaftet. Und dann kam die Meldung von der Zentrale, ja, das sei jetzt aber 4.223 Leute oder war es 3.000, ja, wie auch immer, irgendwas mit 23 und 42 oder so. Und dann war er ein bisschen ratlos. Ne, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, oder? Ja, genau. Also die Anmerkung war, man muss dafür sorgen, dass man mehrere Passwörter hat, die unterschiedliche Daten freigeben. Also eins, das dann die harmlose Daten freigibt und eins, das dafür sorgt, dass man an das drankommt, was man eigentlich wollte. So für selber. ist nicht so ganz einfach, das dann wirklich plausibel zu machen. Ich kenne auch nur eine Software, es gibt wohl mehrere, habe ich mir sagen lassen. Also, ja genau, also das TrueCrypt, das hat tatsächlich so einen zweiten Container, wo man sozusagen ein zweites Betriebssystem drin installieren kann und zweites irgendwas, Hidden Volume nennt sich das genau. Und wenn man nicht das Passwort für das andere hat, also man kann das Hidden Volume nicht von dem normalen Volume unterscheiden, wenn man jetzt nur die Daten hat, die verschlüsselte. Oder? Kann man?
Also, ich will jetzt eine Überwachungsbehörde in Kitz geben, aber. Aber ja, was würden wir dann machen? Wir kriegen das an den Rechner, dann hauen wir den Jürgen und der gibt dann Passwort an. Mhm. Und dann schauen wir, welche Datei wurde zuletzt geändert. Und wir wissen, der Jürgen hat auch vorgestern an seinem Laptop gearbeitet.
Ja. Okay. Also, die Anmerkung war, wenn die Rubberhose-Attack kommt und ich das Passwort verrate und dann guckt man, welche Datei hat sich denn in diesem auf dem Rechner zuletzt verändert und die letzte Änderung ist ein halbes Jahr alt oder eine Woche und ich war da eigentlich, bin eigentlich ständig an dem Rechner dran, dann ist es eben nicht mehr plausibel, dass das wirklich das richtige Volume war und vielleicht schlagen sie dann nochmal ein bisschen weiter, bis sie das richtige verraten. Aber es ist zumindest schon mal ein Ansatz, also bei TrueCrypt. Das Problem ist bei TrueCrypt, da war vor einiger Zeit irgendwie so eine Geschichte, dass die Entwickler gesagt haben, nee, wir machen jetzt kein TrueCrypt mehr. Und es gibt verschiedenste Spekulationen, woran das liegen könnte. Eine davon lautet, dass irgendjemand sie gezwungen hat, da eine Backdoor einzubauen und dass TrueCrypt jetzt deswegen nicht mehr sicher sei. Andere Leute sagen, das sei nicht so. Das muss jeder selber wissen, ob er diesem Produkt noch vertrauen will oder nicht. Aber das gilt im Grunde für jede Software. Und das ist eigentlich die Maxime schlechthin. Bitte? Nein, für jede Software, Entschuldigung, du hast nämlich noch nicht ausreden lassen. Die Anmerkung war, es gilt nur für die Software, die man nicht selber geschrieben hat. Aber was ich sagen wollte, ist, man soll nur die Software verwenden, der man auch vertraut. Und wenn man sich selber vertraut, insbesondere auch, also in dem Fall in die eigene Fähigkeit, die Software so zu schreiben, dass sie korrekt arbeitet, dann kann man natürlich das eigene selbstgeschriebene Software vertrauen. Und ansonsten ist es eine schwierige Sache. Wir setzen überwiegend auf quelloffene Software. Andere Leute sagen, ja, Software ist nur dann vertrauenswürdig, wenn sie von Microsoft kommt. Aber das kann jeder halten, wie er mag. Also ich mische mich da auch nicht in das Vertrauen von anderen Leuten ein, weil das Vertrauen ist eine Sache, die jeder selber für sich ausmachen muss. Ja, also Vertrauen oder halt Risikoabschätzung. Also die Anmerkung war, dass es nicht um Vertrauen, sondern um Risikoabschätzung ging. Auch bei quelloffener Software kann man sich natürlich nicht wirklich sicher sein. Vielleicht Nico, der sie dann selber liest. Er nickt. Fürs Protokoll, ne? Nico nickt. Das Problem ist, man verwendet viel zu viel Software, als dass man tatsächlich, selbst wenn man von all dieser Software die Quelle kriegt, als dass man wirklich noch diese Quelle alle durchlesen könnte, und zwar so, dass man sie auch versteht. Aber wenn es quelloffene Software ist, dann kann man immerhin davon ausgehen, dass es jemand gibt, der da schon mal reinguckt hat. Und manchmal gibt es auch, und ich glaube, das ist bei TrueCrypt der Fall, dass es da gerade irgendwie so ein Security Audit gibt und dass sie dann, das sind Leute, die sozusagen irgendwie neutrale Dritte sind, sich das mal angucken und hinterher sagen, ja, das ist in Ordnung oder Ah, vielleicht lieber nicht. Oder, ui, nee, da ist ja ganz schlimm. Also sowas könnte passieren. Gut. Ja, natürlich. Wie gesagt, ist es wirklich bei OpenBSD oder ist es nur OpenSSL, was du jetzt... Ja. Ja gut, also die Anmerkung war das gerade bei OpenBSD, weil ich habe gerade das entsprechende Hoodie an, da jahrelang ein Problem im Netzwerkstack gewesen sei. Weiß ich nicht, ich habe nur das Hoodie, ich verwende Linux. Aber es muss jetzt nicht, Ja. Gut, dann... Ah, richtig. Genau. Ich habe es vorher gesagt, irgendwie über die Privatsphäre. In den 90er ging dieses Bildchen hier um. Da sitzen also zwei Hunde vorm Rechner und der eine sagt, im Internet, da weiß niemand, dass du ein Hund bist. Ja, also es gibt so eine gewisse Anonymität, die man da zumindest glaubt zu haben im Internet, wenn man da vor dem Rechner sitzt. Und ja, manchmal hat man die auch. Aber jetzt gucken wir mal diesem Hund hier auf den Bildschirm. Und dann sieht man da, willkommen Hund, du bist Benutzer sowieso und ein Köter und überhaupt schwarz und Max Pepperoni, Fetching und was weiß ich, Sniffing Other Dogs, Heinies und also, die wissen alles über dich. Ne? Das ist sozusagen die Kehrseite von der Anonymität. Das ist meistens gar nicht so anonym, wie man sich vielleicht eigentlich wünschen würde. Wir hatten ursprünglich einen kleinen Teil über Browser-Anonymität geplant, aber da haben wir schon mal einen Vortrag dazu gehabt. Was war das? November 2015. Da hatten wir so ein paar Kurzvorträge und da hat der Björn sehr schön was irgendwie drüber erzählt. Das Einzige, was ich dazu sagen wollte, ist, man kann auch mal seinen Browser konfigurieren. Also mal wirklich reingucken, was ist das so alles, was kann man an- und abschalten. Es gibt diese Cookies, wo man gucken kann, die man vielleicht ab und zu mal löschen kann. NoScript kann man verwenden, ja, also es, was? Ghostry, also es gibt diverse Browser-Plugins, die man verwenden kann, die da möglicherweise empfehlenswert sind. Aber auch da gilt natürlich wieder nur vertrauenswürdige Software verwenden und viel hilft viel, stimmt nicht immer, ja. Aber wenn du mit dem Plugin zufrieden bist, dann ist das natürlich toll. Es gibt da eine ganze Menge, ja. Ja, das Stichwort nennt sich Browser Fingerprinting. Wie nanntest du es? Ah, Panoptiklick, ja, da kann man sich bei der EFF irgendwo, gibt es eine Webseite, die machen dieses Browser-Fingerprinting. Und wenn man halt natürlich seinen Browser konfiguriert hat, dann kriegt man natürlich da wieder das Problem, dass man dann vielleicht den so konfiguriert hat, wie ihn sonst niemand auf der Welt konfiguriert hat und dadurch wieder eindeutig identifizierbar wird. Das ist ein bisschen ein Problem, aber also mein Eindruck ist zumindest, dass die Haupttracking immer noch über Cookies abläuft und nicht über sowas. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Okay. Okay, also die Aussage war, dass Mausbewegungen da eine Rolle spielen können, dass die getrackt werden. Ja, das wissen Sie aber nur, wenn ich NoScript nicht anhabe. Also ich sag mal, was ich mache. Ich habe meinen Browser konfiguriert, dass er Cookies löscht, wenn sich der Browser schließt. Und ich habe das Plugin namens NoScript, das Skripte im Wesentlichen, naja, leicht abschaltbar oder zuschaltbar macht. Außerdem habe ich bei den Cookies nur konfiguriert, dass so ein paar einschlägige Dinger gleich erst überhaupt gar nicht angenommen werden. Und das langt mir eigentlich. Und damit lebe ich eigentlich ganz gut. Ich habe einen anderen Browser auf einem anderen Rechner. Den habe ich nicht so konfiguriert. Den habe ich so im Wesentlichen out of the box. Und da ist es manchmal erschreckend, was da so kommt. Also irgendwie, man hat einmal nach irgendwas gegoogelt und dann wird einem ständig die Werbung für das Zeug angezeigt. Erschreckend. Und da ist man noch gar nicht in irgendwelche soziale Netzwerke oder sonst was, weil da wird das Ganze natürlich dann schrecklich hoch 10. Was weiß ich, typisches Beispiel, so Facebook. Es gibt auf viele Webseiten inzwischen so einen kleinen Facebook-Button, damit man die Seite auch liken kann. Und es gibt Leute, die machen das. Sie sind dann ständig bei Facebook angemeldet und können dann irgendwelche Webseiten liken. Aber schon, wenn man die Seite besucht, weiß Facebook, erstens, wer ich bin, weil ich bin ja angemeldet, und zweitens, welche Seite, dass ich besuche. Okay, dafür gäbe es Ghostry. Man kann sich stattdessen auch einfach Facebooks enthalten, aber gut. Ja gut, Facebook hat dann ein Profil von jemandem, der diese IP-Adresse hat oder diesen Browser verwendet. Und wenn ihr das... Ja, okay, also Facebook hat auch Profile von Personen, die gar nicht bei Facebook sind. Und also die Anmerkung war, wenn man irgendwie in einer WG ist, wo einer dann bei Facebook ist, und dann kann das auch schon schief gehen. Nicht alle gleichzeitig jetzt.
Das hat doch jeder einen Router im Haus oder ein Modem, und das Modem hat ja eine MAC-Adresse. Kann man jetzt nicht allein schon anhand der MAC-Adresse, hat doch dann nicht schon den Stand drauf und weiß, die ändert sich ja nicht nur an derselben Stelle eingebaut. Das ist also an dieser postalischen Adresse montiert.
Nein, also die Frage war, ob der Router, den man daheim hat, mit dem man sich ins Internet verbindet, dass der ja eine MAC-Adresse hat und ob man damit nicht schon eindeutig identifizierbar sei. Richtig ist, dass dein Provider das kann, aber der leitet ja nur IP-Pakete weiter. Nee. Dafür gibt es eben diese Protokolle. Also da, es gibt diesen Netzwerkstapel sozusagen. Du weißt ja gar nicht, ob da irgendwo auf dem Weg dazwischen, wie da das Internet weitergeleitet wird. Da gibt es womöglich gar keine solche MAC-Adresse. Es gibt ja Internet über Brieftaube oder was weiß ich was, ja? Ja, ja, aber das ist nicht das Problem. Und ich meine, dein Provider weiß sowieso, wer du bist. Okay, also einen Vortrag gibt es beim GAPS 533C3, Build Your Own NSA. Ja, also es gab wohl ein Browser-Plugin, das einen ausspioniert hat, obwohl es behauptet hat, es würde einen anonymisieren. Gut. Ich glaube, dann darf der Markus übernehmen.
Mikrofontest. Ich habe mir ein Zeitbudget von 15 Minuten gesetzt, um euch die Ubuntu-Installation zu zeigen. Da gibt es zwei wichtige Folien, wo ihr aufpassen müsst. Der Rest davon ist so unwichtig wie die Farbe meines T-Shirts, die ist nämlich heute grün. Und dann am Ende müsst ihr nach der Installation für euch mal bewerten, mit dem Vorwissen, das ihr habt, so, wogegen schützt euch das eigentlich? Wir haben den Punkt 1, Ubuntu Home, den überspringen wir ganz einfach. Jemand holt das von der Webseite und packt es auf einen USB-Stick, einen dabei, steckt den Stick in den Rechner ein und sagt dem Rechner bitte schön von USB-Stick booten. Leute, die sowas tun, wissen, wie sie das machen sollten. Wenn nicht, fixen wir das zur Install-Party oder ihr kommt einfach mal Montag 20 Uhr Uni Ulm im Café Einstein vorbei. Dann zeigen wir euch, wie das geht. Wenn es wichtig ist, ich habe es im Anhang. Wir steigen bei der Installation ein. Also ich habe gerade diesen USB-Stick eingesteckt, dem Rechner gesagt, er soll booten. Und dann seht ihr so dieses Fenster. Ich hätte gern weniger Licht. Einen Moment bitte. Grundbeleuchtung. Da taucht dieses Menü auf, wo ihr ganz unten in der Leiste F2 sehen könnt für Sprache und F3 für Tastatur. Die wollt ihr mal durchlaufen. Zum Beispiel könntet ihr Sprache auf Deutsch stellen. Das ist das Sprachmenü. Oder die Tastatur auf German. Leute, die hier was anderes haben wollen, wissen in der Regel, was sie haben wollen. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter mit der Taste Enter, Ubuntu installieren. Da begrüßt uns dieses grafische Menü und es fragt nochmal nach der Sprache. Ist gar nicht so wichtig, unten rechts geht's weiter. Dann kommt zum Pop-up mit Häkchen setzen. Es ist egal, was ihr hier setzt. Wenn ihr faul seid, setzt die Haken rein und klickt unten rechts auf Weiter. Wenn jemand diskutieren möchte, worum es hier geht, einige Software unterliegt in gewissen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, Patentproblemen, zum Beispiel Software zum Encodieren von MP3. Und da geht es um die Frage, ob Ubuntu sich MP3-Software automatisch besorgt oder ob ihr die manuell holen wollt. Setzt die Haken rein und klickt auf Weiter. Das ist die wichtige Folie und hier müsst ihr aufpassen. Also, das erste Wichtige ist, wenn ihr einen Laptop habt, den ihr benutzt, da sind Daten drauf, so Videos, Dokumente von Behörden schreiben. Wenn ihr den Schritt macht, sind danach nicht mehr drauf. Ihr habt danach keine Dokumente mehr, keine Videos, keine Briefe, keine Musiksammlung. Das heißt, bevor ihr diese Ubuntu-Installation macht, kopiert ihr bitte eure wichtigen Sachen weg. Auf USB-Sticks, auf externe Festplatten. Und wenn ihr es richtig macht, habt ihr auch mehr als eine Kopie davon. Das heißt dann Backup. Also, ihr beginnt hier mit diesem Auswahlknopf da oben. Festplatte löschen und Ubuntu installieren. Und ganz wichtig ist dieser Haken, die neue Ubuntu-Installation zur Sicherheit verschlüsseln. Die beiden sind wichtig und ist der ganze Grund, warum ich den Vortrag hier mache. Für die Nerds hier im Raum, das wird ein AES EBC 256-Bit. Den Rest macht er automatisch. Ihr klickt unten rechts auf Jetzt installieren und da kommt die nächste Folie mit einem Passwort. Und das ist jetzt auch nochmal wichtig. Ihr werdet dieses Passwort jedes Mal brauchen, wenn ihr den Rechner ausgeschaltet habt, den Strom gezogen habt und ihn danach wieder starten wollt. Dann braucht ihr dieses Passwort. Und von diesem Passwort hängt eure gesamte Sicherheit ab. Das ist der kritische Punkt. Das heißt, hier braucht ihr ein starkes Passwort. Und ihr müsst es immer dann eingeben, wenn ihr den Rechner kalt startet, wenn der Strom abgezogen war. Also lasst uns mal über sichere Passwörter reden. Ich habe eine Reihe von Passwörtern von Beispielen für schlechte Passwörter mitgebracht. Beleuchtung ein. Grundbeleuchtung. Können wir es mit dem Geburtsdatum anfangen? Geburtsdaten sind generell schlechte Passwörter, genauso wie alle Datumsangaben. Das Problem ist, es gibt nicht viele davon, die kann man durch Raten ausprobieren. Machen wir doch einfach mal grob eine Schätzung, wie viele es eigentlich hiervon gibt. Also sagen wir mal grob, jetzt haben wir das Jahr 2020. Ich runde ein bisschen die Rechnung zu vereinfachen. Leute, die jetzt noch Passwörter haben, sind maximal 100 Jahre alt, sind maximal 1990 geboren worden. 1920. Das sind grob gesagt mal rund 100 Jahre Zeitspanne. So ein Jahr hat ja grob 400 Tage. Rund. Das macht 400, die beiden Nullen nehme ich mit, 00 mögliche Passwortkombinationen für Geburtsdaten. Wir können uns jetzt gerne noch darüber streiten, ob man ein Datum so schreibt oder ob wir die US-Schreibweise benutzen. Immer wenn wir die Schreibweise ändern, verdoppeln wir die Passwortanzahl und verdoppeln ist nicht viel. So, wie viel sind es eigentlich 40.000 mögliche Passwortkombinationen? Wie hat man im Jahr 2002 gesagt, so eine Maschine, wenn sie Passwörter ausprobiert, schafft 500 Passwörter pro Sekunde. Das heißt, wenn ihr ein Geburtsdatum eingebt, hält das grob gesagt mal 80 Sekunden Stand, dann hat man es durch Ausprobieren rausgefunden. Deswegen ist Datum und besonders Geburtsdatum eine beschissene Option. Es gibt nicht genug davon.
Geburtsdatum wird vor allem noch viel beschissener, wenn es das eigene oder das nur vorne ist.
Also Geburtsdatum durch Raten ausprobieren, 80 Sekunden. Man kann das noch schlechter machen, aber eigentlich. Ne? Und wenn es die Datumschreibweise sind, das sind 80 Sekunden, 80, 80. Der zweite Punkt, ganz beliebte Menge von Passwörtern, weibliche Vornamen. Und das läuft folgendermaßen. Man schnappt sich eine Liste der 200 typischen deutschen weiblichen Vornamen, geht damit auf eBay und fängt jetzt mal an, die Namen des Kontos zu raten. Und gegen jedes Konto probiert man jedes Jahr seine Passwörter aus. Jetzt redet man nicht mehr Passwörter, jetzt probiert man die Kontennamen durch. Weibliche Vornamen sind auch beschissene Passwörter, weil sie zu wenig Zufall enthalten. Und der letzte Punkt sind reguläre Wörter im Wörterbuch. Die sind auch beschissen, weil sie im Wörterbuch stehen. Die sind schon aufgeschrieben. Das sind schlechte Passwörter. Also lasst uns doch mal über gute Passwörter sprechen. Datumsangaben nutzen wir einfach nicht. Punkt. Wir benutzen keine Namen und wir benutzen keine Sachen, die im Wörterbuch zu finden sind. Also lasst uns doch jetzt mal über sichere Passwörter reden. Und für sichere Passwörter gebe ich euch die Anforderung, ihr sucht euch ein Passwort aus, das diese Eigenschaften erfüllt. Ihr könnt zum Beispiel drei Wörter aus dem Wörterbuch nehmen, zusammenhängen und ein paar Buchstaben austauschen. Sicher ist es dann, wenn ihr 12 Zeichen habt, sollten rauskommen. Ob jetzt Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben sind, ist nicht mehr wichtig, solange ihr diese Regeln einhaltet und das Passwort mindestens 12 Zeichen lang ist. Ich habe da mal ein Beispiel für ein ausgewürfeltes Passwort, das diese Anforderungen erfüllt. Das ist ein gutes Passwort. Und das Wichtige ist, das Passwort hält Ausprobieren stand. Das Passwort schützt sich nicht davor, dass jemand beim Eintippen über die Schulter schaut und das Passwort mitschreibt. Das ist der wichtige Punkt. Nicht abgucken lassen, aber das Passwort ist gegen Ausprobieren sicher. Nicht sichere Passwörter sind solche. Das ist ein maschinensicheres Passwort. Wenn ihr jemals so beknackt die Idee kommt, euch sowas zu merken. Der Unterschied zwischen dem Passwort und dem Passwort ist die Anzahl der Großbuchstaben. Und wenn ihr mal versucht, sowas einzuprägen, mal so rein aus Spaß, würdet ihr feststellen, ihr scheitert dran. Das schafft ein menschliches Gedächtnis nicht. Ich brauche regelmäßig sichere Passwörter. Ich kann mir 3 von der Qualität merken. Ab dem 4. wird es kritisch. Das vergesse ich ab und zu mal. Deswegen sucht euch ein Passwort, merkt euch das ein paar Tage, bevor ihr es braucht. Denn wenn ihr dieses Passwort vergesst, kommt ihr an eure eigenen Daten nicht mehr ran. Genauso wie andere auch nicht drankommen sollen. So, das ist maschinensicher und das ist maschinensicher mit Sonderzeichen. Also, wir gehen nochmal die Folie zurück. Ihr habt dieses Passwort. Da haben. Die Frage, wie man sicher Passwörter generiert, ist eine Religion. Das Problem ist einfach, dass sich Menschen sichere Passwörter nicht merken können. Unser Kopf kann sich keine Entropie merken. Sowas. Der Passwortmanager wird nachher auf dieser Festplatte liegen und der Passwortmanager selbst wird durch dieses Passwort geschützt. Wir brauchen an der Stelle ein sicheres Passwort, das ihr euch merken könnt. Und das Beschissen ist halt, sichere Passwörter können sich Menschen von Natur aus nicht merken. Ja? Entropie wäre es dann, wenn man durch Rat nicht rankommt. Wenn du gerade den Popsong nimmst, der letzte Woche im Radio kam, ist es wieder eine beschissene Entropie.
Ja, natürlich, aber das ist doch, selbst wenn ich einen 30 oder 40 Zeichen an den Passwort habe, ist es dann auch nicht mehr so wichtig, wenn ich einen Paragraph von irgendeinem Liedtext nehme.
Wenn. Wenn du glaubst, dass man sich nicht mit genug Wissen über dich raten kann, ist es ein gutes Passwort. Es darf auch länger sein. Es muss nur die Anforderung sein. Nachdem jetzt. Nein, geht nicht. Ich muss mal einen Vortrag zum Thema Entropie halten. Entropie wird nicht größer, nur weil das Ding länger wird. Wenn ihr weiter diskutieren möchtet, halte ich einen Vortrag zum Thema Kodierungstheorie, dann sprechen wir über Entropie und Entropieberechnung. Aber das wird dann beschissen mathematisch, wenn wir furchtbar drunter leiden. Sollte man als Erziehung zusammen machen. Also, kurze Rückblende. Und diesen Vortrag halte ich. Ihr setzt diesen Button und ihr habt vorher alles kopiert, was euch wichtig ist. Und ihr setzt diesen Haken rein. Und wenn ihr das tut, habt ihr euch bereits ein Passwort ausgedacht. Das Passwort, was sicher sein sollte. Der passiert automatisch, den kannst du wegignorieren. Du brauchst dich nicht dafür zu interessieren, wie es funktioniert. Er macht's für dich. Interessieren dich die Details? Passwörter. Wenn ihr das gemacht habt, fragt er, bist du dir sicher? Ja, rechts unten weiter, ist egal, was da steht. Rechts unten der Knopf, Punkt. Es ist ein Ubuntu. Wir haben die beiden wichtigen Folien durch. Bist du immer rechts unten drauf. Wo bist du? Es ist scheißegal, wenn dir was Falsches einstellt, ist die Uhrzeit falsch oder das Komma sieht nicht aus wie ein Komma. Rechts unten weiter. Tastaturbelegung. Die meisten wollen hier Deutsch. Deutsch wählen. Jeder, der das nicht haben möchte, wird es wissen. Das mag ich noch wiederholen. Das Passwort wird gesetzt mit dem Tastaturlayout, das ihr hattet, während ihr das Passwort schreibt. Das ist richtig, aber wem von den Leuten, die wir es gerade vermitteln, wird es praktisch betreffen? So Leute wie ich leiden drunter, die ab und zu mit Tastatur lernen wechseln. Hast du denn das falsche Tastaturlayout? Der Laptop spricht Englisch, die Tastatur ist dänisch beschriftet und ich benutze darauf US.de und Neo. Und wenn man das irgendwann mal weiß, fasst man seinen Lux von Hand an und kloppt da mal die Passwörter in allen möglichen Tastenkombinationen rein. Also mein Passwort ist nicht das Wort, sondern mein Passwort ist die Tastenfolge, die ich ablaufen muss. Ihr macht meine 15 Minuten kaputt, wisst ihr das? Ja, da muss irgendein Text rein, dann lässt ihr euch nicht weitermachen. Es ist überhaupt nicht wichtig, was da reinkommt. Es ist scheißegal. Ihr braucht ja nochmal ein Passwort. Dieses Passwort braucht ihr immer dann, wenn ihr den Rechner administrieren müsst, wenn ihr solche neue Software haben wollt. Das darf beliebig schwach sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist hier ein gutes Passwort. Ubuntu schaltet defaultmäßig SSH-Daemon ab. Im Ubuntu-Host kann man nicht fernwarten. Die haben das schon sinnvoll gemacht. Nee, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingetippt. Ich muss sie mir auch merken können. Das Problem ist...
Da würde ich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muss nicht so lang und wirklich und wörtlich sein wie das andere, aber...
Wir diskutieren nachher nochmal aus, gegen was sie dieses Passwort schützen muss. Dieses Passwort brauchst du immer dann, wenn der Rechner lange genug nicht angefasst wurde, dass der Bildschirmschoner kommt und den Bildschirmschoner weghaben möchtest. Nein, du willst ja ein schwaches Passwort haben, weil du es stetig tippen musst und weil dich dieses Passwort gegen verschiedene Sachen nicht schützt, die in der E-Mail fallen. Also wenn dein Rechner im angeschalteten Zustand gestohlen wird, hast du generell ein Problem. Wir kommen ja nachher nochmal auf die Schlussfolgerung, gegen was bin ich eigentlich geschützt. Und die Ansache ist, wenn dein Rechner im eingeschalteten Zustand tiefgefroren wird und dir aus der Hand gerissen wird, hast du ein Problem. Egal, wie gut deine Passwörter waren. Und deswegen kann das hier ein beliebig beschissenes Passwort sein. Den Haken kannst du setzen, es macht dein Leben nicht besser oder schöner, es bietet nicht mehr Sicherheit. Der Haken würde ein Fuse NGFS aktivieren. Das NGFS wird nur mit diesem Passwort gesichert. Und dieses Passwort sichert euren Login-Vorgang und den Bildschirmschoner. Ihr werdet ständig tippen, das heißt, an der Stelle wollt ihr einfach kein sicheres Passwort haben. Das ist einfach wahnsinnig unbequem. Wenn du den Haken reinsetzt, gewinnst du keinen Schutz gegenüber dem, was wir bereits haben.
Also es gibt ja zum Beispiel den Fall, dass man einen Rechner zu zweit verwendet und jeder hat seinen eigenen Account und dann schützt der das Passwort hier den Account.
Ja. Dann... Ich habe mehr Benutzer einfach ausgeklammert, weil wir uns damit darüber unterhalten müssten, dass der Nutzer mit dem schlechtesten Passwortgedächtnis die Gesamtsicherheit für alle Nutzer des Rechners setzt. Und das ist ein Problem, das ich gerade nicht abdecken möchte. Das Passwort kannst du, das meine persönlichen Daten verschlüsseln, kannst du setzen, es ist egal, wenn du es nicht tust. Den automatisch anmelden finde ich ganz bequem. Damit er direkt nach dem Hochfahren euch auf den Desktop bringt. Unten rechts geht's weiter. Und dann fängt er an zu rödeln, je nach Internetgeschwindigkeiten, vorher gesetzter Haken dauert das 30 Minuten, 2 Stunden. Lasst ihn einfach laufen. Ende dann mit diesem Fensterchen. Jetzt neu starten. Also gucken wir uns mal an, wie es beim Neustarten aussieht. Beim Neustarten kommt er irgendwann mal mit so einem violetten, dunklen Hintergrund und dir bittet doch, das Passwort einzugeben. Und das ist jetzt das sichere Passwort, das ihr euch gemerkt haben solltet. Das braucht ihr beim Starten. Wenn ihr fertig seid, sieht euer Desktop dann so aus. Da kommt ihr rein. Ob man jetzt diese Software haben möchte und vielleicht ein anderes Hintergrundbild, darüber können wir uns nachher noch streiten. Das ist nicht Teil meines Sicherheitsvertrages. Nachdem wir jetzt durch sind und gelernt haben, an welcher Stelle der Haken zu setzen ist und wo das Passwort hinkommt, müssen wir eine Zusammenfassung ziehen. Dass wir sichere Passwörter kennen, den Haken an der richtigen Stelle gesetzt haben, und zwar den Ubuntu löschen und diese Festplatte verschlüsseln. Und jetzt bewerten wir mal, was wir damit eigentlich gewonnen haben. Ich mag das Licht anschalten, mach bitte nochmal die Augen zu. Also, wenn der Rechner ausgeschaltet in meinem Rucksack liegt. Ich den Rucksack neben dem Geldautomaten liegen habe und mich jemand zur Seite schubst, den Rucksack klaut und wegrennt. Dann kann er meinen Laptop zerpflücken und Einzelteile verkaufen, aber er kann nicht die Daten lesen, die ich drauf habe. Wenn jemand mich bei vollem Bewusstsein unter Waffengewalt herauszwingt, meinen Laptop rauszugeben im laufenden Zustand, dann habe ich dieses Passwort bereits eingegeben, und zwar einmal beim Starten. Das heißt, es befindet sich in dem Moment irgendwo auf diesem Laptop lesbar. Das heißt, man kommt auch irgendwie da dran. In dem Moment bin ich nicht mehr geschützt. Also müssen wir nochmal kurz das Zimmermädchen zerpflücken. Das hat Jürgen nämlich schon schön gemacht. Wenn das Zimmermädchen einmal kommt, dann kann sie eure Platte kopieren und kann mit dem, was sie da kopiert hat, nichts anfangen. Wenn das Zimmermädchen mehrfach kommt, dann kann sie anfangen, am Laptop rumzufuschen und muss nämlich nicht mehr die Festplatte angreifen, sondern kann zum Beispiel eure Tastatur angreifen und gucken, welche Passwörter gibt ihr eigentlich ein. Dieses Erpressungsding, das wir vorhin als Gummiknüppel hatten, das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das gibt es als jemanden, der eine Waffe vorhält und sagt, deine EC-Karte bitte und dein PIN. Das gibt es als jemanden in einer blau-silbernen Uniform. Die Briten haben da das Konzept, das nennt sich Beugehaft. Du hast dein Passwort vergessen. Wir haben eine temporäre Unterkunft für dich, bis es dir wieder einfällt. Und dann hatten wir vorhin noch den Punkt mit dem Mallory und dem Eve. Das interessiert uns bei der Festplattenkrypto gar nicht. Den Punkt müssen wir nicht schützen. Also fassen wir zusammen. Euer Laptop ist dann geschützt, wenn er sich im ausgeschalteten Zustand befindet und niemand an der Hardware herummanipuliert. Welche Lib willst du gerade angreifen? Du glaubst, dass jemand in der Lage ist, auf meinem Rechner Software auszuführen, die ich nicht haben möchte und damit Speicherbereiche zu lesen, die ich mir nicht geben möchte. Wie ist die Software gleich immer auf meinen Laptop draufgekommen? Also schauen wir uns mal so einen möglichen Vorgang an. Irgendwie muss ich den Laptop starten. Das heißt, es gibt irgendwo eine Bootpartition, die befindet sich entweder auf einem USB-Stick, auf der Festplatte, auf einer Keycard. Es kann ein Netzwerkboot sein. Und der muss in der Lage sein, mir die Treiber zu holen, die ich im weiteren Schritt brauche für meine Crypt-Partition. Das wird nachher ein Crypt. Was ich da reinpacke, ist im Default-File ein AES EBC 256. Wir können uns darüber streiten, wenn man paranoid ist, ob man vielleicht einen Two-Fish fahren möchte oder einen Serpent oder einen was anderes. Und der Bootteil muss den irgendwie aufmachen. So, wenn du glaubst, jemand habe nur dein Bootteil manipuliert, nimmst du ein Live-System, bootest das Live-System und gehst den Teil und machst die Kryptoplatte auf. Wenn du irgendwelche paranoiden Systeme fahren willst, dann guckst du, nachdem du den Krypto-Teil aufgemacht hast, noch während deiner Boot-Sequenz, ob der Teil vom Boot das ist, was du erwartet hast, das dort liegt. Und wenn nicht das liegt, was du dort erwartet hattest, brichst du den Bootvorgang ab. Du kannst ja auch hier mit Signaturen arbeiten und die Teile, die da drin sind, merken oder aufschreiben. Aber es schützt dich nicht vor Manipulation. Du kannst dir Mühe geben, dass du einen ungeschickten Angreifer erkennst, dass er manipuliert wurde. Aber vielmehr auch nicht. Also, unser Kameraexperte möchte durchs Fenster hindurch schauen, welche Tasten jemand drückt. Also die Frage ist natürlich, vertraue ich meiner Umgebung genug, dass ich jetzt das Passwort eingeben möchte? Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten zu versuchen zu erraten, dass diese Tastatur eingegeben wurde. nehmen wir doch einfach mal die Fingerbewegungen und schauen, dass gewisse Tastenabfolgen länger brauchen als andere. Ich könnte anhand des Geräusches und des Tastenabstandes hören, was da gerade ankommt. Und dann mit 80% Wahrscheinlichkeit den Buchstaben raten und den Rest durch Ausprobieren lösen. Ja, Seitenkanalattacken. Aber du könntest auch statt mein Smartphone einfach abzuhören, die Vibrations, die Gyrometer des Smartphones benutzen und gucken, wie der Tisch wackelt. Wenn ihr eurer Umgebung nicht vertraut, solltet ihr dieser Umgebung nicht eures sicheres Passwort anvertrauen. Ja? Was möchtest du schützen und wie viel sind die Wert? Der Punkt, warum wir diesen ganzen Angriffsvektoren gebracht haben, ist, ihr müsst ja am Ende für euch bewerten, gegen welche Angriffe wollt ihr euch schützen und wie viel Aufwand seid ihr bereit reinzustecken. Seid ihr oft auf Geschäftsreisen, ist das Zimmermädchen bei euch ein Problem? Habt ihr Probleme mit zu vielen Jugendlichen, die Schabernack treiben wollen? Habt ihr Probleme mit Leuten in blau-silberner Uniform? Oder macht ihr oft Geschäftsreisen nach Großbritannien? Und am Ende, wenn ihr diesen Maßnahmenkatalog mal bewertet habt und gesehen habt, was man dafür tun kann, werdet ihr festlegen, wie viel Arbeitszeit ihr bereit seid, reinzustecken. Und dann kommt entweder raus, ich bin komplett paranoid, wenn ich meinen Laptop 10 Sekunden lang aus den Augen gelassen habe, will ich ihn nicht mehr anfassen, will ich einen neuen Laptop haben. Oder es kommt raus mit... Meine WLAN-Antenne hat eine Woche gebraucht, geliefert zu werden. Ich war schon skeptisch. USB-Gerät. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, mag ich an Simon übergeben.
Test, 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 Test. Jawohl, man hört mich. Gut. Komm, zieh den Stecker auf.
Ja, mehr Gewalt.
Die Lösung für... Ich gebe jetzt keine Passwörter ein. Fertig. Session Test 2024, 38. Habe ich? Jawohl, ich habe Bild. Okay. Ich habe heute Mittag, schrägstrich heute Abend, mal aufgezeichnet, wie man sich auf diesem gerade eben installierten System, diesmal ein bisschen andere Installation, aber es ist ein blankes Ubuntu, sich Thunderbird und Enigmail einrichtet. Enigmail ist ein Plugin für ein Thunderbird, damit man Mails verschlüsseln kann. Also am Anfang, Moment, das dauert kurz eine Sekunde, bis auf den Ubuntu hat, man tippt oben einfach, indem man hier auf diesen Button klickt, kommt hier diese Suchleiste, tippt Thunderbird ein, meistens kommt das auch direkt am Anfang. Ja, bitte. Und kann sein E-Mail-Programm aufmachen. Das ist in jeder Ubuntu-Standard-Installation schon dabei. Bei Windows kann man sich das einfach von der Thunderbird-Webseite runterladen und installieren. Also viel Aufwand ist da nicht dabei. Und dann startet man halt seine Thunderbird. Das dauert einen Moment. So. Beim ersten Mal starten wird man aufgefordert, entweder sich ein E-Mail-Konto anzulegen oder eben ein bereits existierendes Konto einzurichten. Ich habe jetzt mal ein existierendes Konto eingerichtet, das habe ich extra hier für die Präsentation eingerichtet. Aus dem Grund, dass ich hier nicht möchte, dass mein komplettes Mail-Postfach hier dann am Schluss in der Öffentlichkeit in einem Videostream irgendwie gezeigt wird. Also sprich, der für die Demo-Zwecke generiert der Gmail-Account. Ich habe es beim ersten Mal ins falsche Feld eingetragen. Oben der Name, der wird immer angegeben, wenn man eine Mail versendet. Der steht dann im Header drin. Ihr könnt ruhig das Passwort raten. Das ist nicht perfekt, aber es reichte für Demo-Zwecke. Genau, klickt man sich durch. Bei den meisten Internet-Service-E-Mail-Providern funktioniert das einfach. Benutzer, also Login-Daten eintippen und dann läuft das durch. Bei manchen möchten die noch zusätzliche Authentifizierung haben. Das läuft dann hier einmal kurz über so ein Fenster. Also ich darf hier nochmal mein Passwort eintippen und dann Google bestätigen, okay, dieses Gerät ist mir zugelassen. So. Account eingerichtet. Ich kann mich auf den Posteingang klicken, dann aktualisiert das Ganze und die Ordner sind da. Also wie man, das Standardvorgehen halt beim Einrichten von einem E-Mail-Client. So, was jetzt kommt, ist im Endeffekt der Schritt, um sich die Möglichkeit der Verschlüsselung reinzuholen. Man öffnet dieses Add-ons-Menü. Ich kann nochmal zurückgehen. Also, wer es nachmachen möchte, kann sich einfach dieses Video dann am Schluss angucken und an den entsprechenden Stellen anhalten. Und hier oben im Suchfeld Enigmail eingeben. So, Enigmail, das erste Plugin von oben. Einmal auf Installieren klicken, das geht relativ zügig, das ist ziemlich klein. Und dann danach auf Neu starten. So, dann startet sich der Thunderbird neu und am Anfang kommt dieser Dialog hier. Der Dialog fragt einen, ja, sollen wir dir dann verschlüsselte E-Mail einrichten? Die Antwort natürlich ja. So. Auf Weiterklicken und dann fragt einen das Programm, naja, wie gut kennst du dich aus, wie genau soll man sie einstellen? Es gibt da zwei Optionen, die man da im Endeffekt machen kann. Einmal für Anfänger und für Fortgeschrittene. Für Experten verweist dann direkt aufs Einstellungsmenü oder sagt, ja, importiere halt deinen Schlüssel, den du schon mal angelegt hast, manuell auf der Kommandozeile. Da wir davon ausgehen, dass wir Leute vor uns haben, die jetzt nicht so arg viel Ahnung davon haben, kann man auf ausführliche Konfiguration klicken oder auf Standard. Standard, man tippt einmal sein Passwort ein, das generiert einen Schlüssel und man ist durch. Bei ausführlich, was ich jetzt angeklickt habe, generiert einem das noch das Revocation Certificate für den Schlüssel. Also man tippt hier einmal sein Passwort ein, bestätigt das nochmal und dann heißt es ein bisschen warten. Selbstverständlich muss oder sollte man sich hier an dieselben Passwortkriterien halten, wenn es sich um einen Rechner handelt, wo das nicht verschlüsselt ist. Man kann sich natürlich überlegen, wenn man seine Festplatte verschlüsselt hat, die Mail, also diesen Mail-Schlüssel hier nicht nochmal zu verschlüsseln. Das kann man tatsächlich machen. Das Problem ist, sobald man das halt auf mehreren Rechnern ausrollt und da halt einer doch keine Plattenkrypto hat, weil man halt denkt, ja, das ist der Tower-PC oder das ist der PC, den ich alle 5 Minuten neu aufsetze, aber ich brauche es trotzdem drauf, dann lohnt sich es halt doch. Wichtig ist jetzt in dem Fall, nachdem es generiert worden ist, das läuft jetzt ewig durch, ich überspringe das nachher auch, dass man sich diesen Schlüssel sichert. Wenn man seinen Rechner verliert, der Rechner kaputt geht oder eben von irgendwelchen Behörden beschlagnahmt wird, dann kann man seine Mails in Zukunft nicht mehr lesen, also die alten entschlüsseln oder neue verschlüsseln mit demselben Schlüssel und dann wird es halt irgendwie schwierig. Dieses Schlüsselprinzip, das man dabei verwendet, ich kann den Videostream einfach ein bisschen laufen lassen, da passiert nichts. Ich bin irgendwann mal zu dem Schluss gekommen, dass man ein bisschen Entropie erzeugen muss. Um diese Schlüssel zu generieren, braucht man Zufall. Und um an diesen Zufall zu kommen, hat der Rechner viele Mechanismen, irgendwie das Timing zwischen Tastatur- und Mauseingaben, das Timing auf der letzten Stelle, wann die Festplatte irgendwie Blöcke zurückliefert, Rauschen auf der Soundkarte, ganz, ganz viele Sachen. Bei der Installation handelt es sich halt um eine virtuelle Maschine, die hat ziemlich wenig Entropie von Hardware. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, 9gag runter zu scrollen. Das könnte im Videostream nachher auch nochmal auftauchen. Also seht es als zusätzliche Belustigung zur Vortrag, wenn es irgendwann auftaucht. Okay. Das Verfahren, das man bei Mailverschlüsseln im Prinzip anwendet, ist asymmetrische Krypto. Jeder Benutzer, der so ein Verfahren nutzen möchte, hat zwei Schlüssel, einen privaten und einen öffentlichen. Wenn ich Dinge mit dem privaten Schlüssel verschlüssel, kann man die mit dem öffentlichen lesen und umgekehrt. Wenn ich etwas mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüssel, kann ich das mit dem privaten entschlüsseln und lesen. die Richtung mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln und mit dem privaten lesen, ist so der Standardweg, den man bei der Verschlüsselung macht. Das heißt, man veröffentlicht diesen öffentlichen Schlüssel, mit dem kann man nur verschlüsseln, aber nicht wieder entschlüsseln. Man legt dann meistens auf so einem Key-Server ab. Da kann dann jeder, der eine Mailadresse hat, nachgucken, hat denn der so einen Schlüssel? Kann sich diesen öffentlichen Schlüssel runterladen. Im besten Fall überprüft man noch, dass der Schlüssel, der auf diesem Key-Server liegt, auch der ist, den diese Person tatsächlich mal eingelegt hat und nicht irgendjemand Zufälliges, der einfach geschrieben hat, ja, ich möchte mal die Mails irgendwie lesen, die die Person gerade schreibt oder die die Person bekommt. Da gab es schon ein paar Fälle, dass falsche öffentliche Schlüssel auf Key-Servern gelandet sind. Deswegen...
Mallory kann einen Schlüssel zur Bot erzeugen.
Ja, genau. Nochmal für den Videostream. Mallory kann einen Schlüssel ausstellen, der so aussieht, als wäre er von Alice. Und Bob holt sich den Schlüssel und verschlüsselt dann Sachen damit, die dann an Alice gehen. Und Mallory kann natürlich wieder mitlesen und entschlüsseln. Beziehungsweise, wenn er in der Mitte sitzt, kann man das nochmal umleiten, nochmal neu verschlüsseln mit dem eigentlichen Schlüssel. Und niemand bekommt mit, dass man da gerade mitlauscht. Das ist also wieder so eine Vertrauenssache gegenüber dem Key-Server. Und da man die normal nicht bei sich im Keller stehen hat, heißt es dann in dem Fall... Schlüssel prüfen. Man kann in Enigmail einstellen, wie weit man einem Schlüssel vertraut. Das wird dann immer farblich markiert über der E-Mail, wie das Vertrauenslevel zu dem Schlüssel ist. Ich kann das nachher nochmal live zeigen, das ist auf dem Stream nicht drauf. Was Enigmail auch anzeigt, ist, wenn eine Mail reinkommt von einer E-Mail-Adresse, die verschlüsselt ist, aber nicht zu einem Schlüssel gehört, den man da gerade hat oder die Signatur kaputt ist, dann wird das rot markiert. Also man sieht schon mal, wenn es Manipulationen gibt. So, ich spring mal so ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht, wo es weiter, ja, 9 Gig. Ja, man muss irgendwie Entropie erzeugen und Zeit totschlagen und, ja. Es reicht normalerweise ein bisschen mit der Maus zu wackeln. Sie sagen einem sogar auf dem Fenster schon, benutzen Sie den Browser oder irgendetwas, um... benutzen Sie den Browser oder irgendetwas, um halt ein bisschen Zufall zu generieren, dass der PC die Möglichkeit hat, irgendwelche zufälligen Ereignisse halt auszuwerten. So, das Erzeugen ist fertig und man kann ein Widerrufszertifikat anlegen. Dieses Zertifikat ist dazu da, irgendwann mal auf einen Schlüsselserver hochgeladen zu werden, um seinen Schlüssel zu widerrufen, also der Öffentlichkeit zu sagen, glaubhaft zu sagen, also kryptografisch sicher zu sagen, dieser Schlüssel ist nicht mehr gültig. So, dieses Widerrufszertifikat.
Dieses Widerrufszertifikat anzulegen, braucht man den privaten Schlüssel, und wenn man den verschlampert hat, dann ist es zu spät.
Richtig. Nochmal fürs Video. Wenn man dieses Zertifikat kann man nur anlegen, wenn man den privaten Schlüssel hat. Und wenn man den privaten Schlüssel verloren hat, dann kann man sich dieses Zertifikat nicht anlegen und nicht der Öffentlichkeit sagen, der Schlüssel ist nicht mehr gültig, weil ich ihn verloren habe oder sowas. Das heißt, man sollte diesen Schlüssel auf jeden Fall speichern, am besten auf einem externen Medium, das man irgendwo bei sich daheim versteckt oder irgendwo hin tut, wo man denkt, das ist eine sichere Verwahrung, weil damit kann man im Endeffekt der Welt sagen, nicht mehr verschlüsseln. Richtig. Ja, ich meine ja, sicher irgendwo deponieren, das kann auch bedeuten, dass ich es irgendjemandem gebe, dem ich vertraue. So. Das Widerrufszertifikat speichern, dann müsste ich gleich noch das Bild aufploppen. Ja, genau, einmal draufklicken. Man muss natürlich sein Passwort eingeben, mit dem man den Schlüssel gesperrt hat. Ich glaube, ich vertippe mich da einmal. Ja, das ist so ein Problem bei sicheren Passwörtern. Das ist jetzt nicht unbedingt das sicherste, aber man merkt schon ab der Länge, irgendwann vertippt man sich halt ein paar Mal. Deswegen ist wie bei manchen Programmen Wiping nach dem dritten Fehlversuch irgendwie nicht so eine gute Idee. Ich habe das jetzt mal auf dem Schreibtisch abgelegt, einfach weil ich keinen USB-Stick an die VM durchgereicht habe, aber im Normalfall externer Datenträger. So, wir haben uns das jetzt eingerichtet. Es startet nochmal das Teil, das kann man sich wieder schließen. Und wir sind auf unserem Mail-Programm. Wenn wir jetzt eine Mail verfassen, gibt es hier zwei zusätzliche Felder, die sind aktuell ausgegraut. Einmal dieses Schloss und einmal dieser Stift. Ich möchte jetzt eine Mail schreiben, in dem Fall an meine Privat-E-Mail-Adresse. Ja, nehmen wir eine Uni-E-Mail-Adresse, aber ist egal. So. Die E-Mail-Adresse ist nicht das Problem. Die steht auch an diversen anderen Stellen. Mein Problem wäre, wenn mein ganzes Postfach da liegen würde, weil da sind die ganzen Mails natürlich mit Betreff und allem und drum und dran irgendwie offen und es geht in der Öffentlichkeit halt keine Sau an, mit wem ich so schreibe. So. Hier oben, man sieht schon rot, die Mail ist nicht verschlüsselt im Moment. Man kann in den Default-Einstellungen, die kann ich nachher noch auch mal, wenn ihr das sehen wollt, einstellen, dass es defaultmäßig verschlüsseln soll. Und wenn man dann keinen öffentlichen Schlüssel für eine Mailadresse hat, dann belästigt dann das Programm halt beim Absenden mit welchem Schlüssel soll ich es denn verschlüsseln oder soll ich es überhaupt verschlüsseln? In dem aktuellen Fall ist es so, dass man explizit sagen muss, man möchte es verschlüsselt haben. Man klickt auf diesen roten Text und kann sagen, ja, bitte Nachricht verschlüsseln und unterschreiben, das habe ich hier getan. Das funktioniert aber auch, indem man auf die beiden Symbole klickt, auf dieses Schloss und auf diesen Stift. Ich zeige das auch gleich nochmal. Also die werden jetzt dann golden angezeigt, aber man kann die im selben Zug auch an- und ausmachen. Das ist gerade nicht so hübsch sichtbar, ob man die überhaupt anklicken kann. Das liegt, glaube ich, an dem Farbschema oder an meinem Display. So, jetzt möchte ich natürlich diesen Schlüssel irgendwie vom Keyserver runterladen. Das heißt, man klickt dementsprechend auf das Feld vom Keyserver runterladen. Das ist im Endeffekt ein Server, auf den beliebig Leute ihre öffentlichen Schlüssel hochladen können. Es ist im Endeffekt ein großes Verzeichnis. Kann jeder Zeugs hochschieben und runterladen. So, ich führe das hier auf einen Verbindungsfehler zurück. Wenn ich zum zweiten Mal drauf klicke, dann funktioniert das. Ich nehme an, die Verbindung war irgendwie unterbrochen oder ich hatte irgendwie einen Netzwerkfehler. Ja, guck, das ist mein Schlüssel. Die Signatur hinten dran passt soweit, also der kleine Fingerprint. Den großen habe ich heute nicht geprüft, das sollte man aber, wie gesagt, im Normalfall tun. So. Nachdem ich das ausgewählt habe, runtergeladen habe, weiß mein Programm alles klar, damit verschlüsseln und raus mit der Mail. Damit ich natürlich auch nochmal zeigen kann, wie das aussieht mit Mail entschlüsseln, sende ich mal noch eine kurze Mail an das Mailpostfach selber. Da haben wir natürlich den privaten Schlüssel dazu. Also kurz warten, bis es eingetippt ist. Ja? Ja, genau. Der Betreff an sich ist nicht verschlüsselt, also man sollte keine kritischen Sachen im Betreff schreiben, vielleicht irgendwas total Belangloses. Können wir nachher gleich machen. So. Und hier, wenn man auf die Mail klickt, der Schlüssel, dieses Passwort, das man eintippt, das wird zwischengespeichert im Arbeitsspeicher. Und wenn man das Programm schließt, ist das natürlich wieder weg, beziehungsweise wenn man den Rechner runterfährt. Es fragt einen, wenn man lang genug keine Mails entschlüsselt hat, wieder nach dem Passwort, weil ich glaube, nach 5 Minuten oder sowas verschwindet das Ding halt aus dem Zwischenspeicher. Das, was hier grün markiert ist, heißt, okay, ich habe es erfolgreich entschlüsselt und es ist ein Schlüssel, dem ich vertraue. Natürlich, wenn ich einen eigenen Schlüssel da drin habe, dann passt es und dann würde es mir zum Beispiel rot markieren, wenn es mit was anderem verschlüsselt worden wäre, das nicht von mir stammt, also die Signatur nicht passt, auch wenn ich es nicht entschlüsselt habe. Also es kam das Problem, naja, wenn Mails schon mal mehrfach in der Runde rumgingen, dann ist nicht mehr klar, welcher Teil von wem irgendwie signiert worden ist. Ja, das stimmt. Ja. Im Normalfall wird tatsächlich nur der letzte Absender irgendwie signieren. Also man kann irgendwie nicht die volle Kette prüfen, man kann da nur prüfen, von wem halt als letztes signiert worden ist. Ich meine, stelle ich mal eine Mail vor, da ist was zitiert, dann habt ihr so einen Megablock-Signatur und dann nochmal ein Stück Text und nochmal so ein Megablock-Signatur. Das ist einfach auch nicht so hübsch zu lesen. Ja. Genau, es handelt sich hierbei um eine kryptografische Signatur, also ziemlich viel zufällige Zeichen und nicht irgendwie die Signatur, die ein Mailprogramm irgendwie unten anhängt mit gesendet. Ja. So. Ja, das geht auch mit dem Handy, damit ist natürlich nicht Thunderbird, sondern K9-Mail oder sowas und das kann man ebenfalls einrichten, da gibt es dann halt ein separates, anderes Tool dafür, das nennt sich, glaube ich, AGP. Da kann man sich natürlich auch Schlüssel einrichten, aber man muss sich natürlich überlegen, wie arg vertraue ich denn meinem Mobilgerät. Die Wahrscheinlichkeit, dass das abhanden kommt, ist viel größer. Und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ist das dann verschlüsselt? Vertraue ich der Software, die da drauf läuft? Muss man sich natürlich alles fragen, wie beim Computer auch. Das hier ist nochmal besagte VM. Mein Akku geht gleich leer, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. So, machen wir den Thunderbird auf. Auf Windows funktioniert das so ähnlich. Ich glaube, da muss man noch ein zusätzliches Programm installieren. Das ist aber auf der Thunderbird, auf der Enigmail-Seite mit angegeben. Genau. Wir sollten eigentlich gleich durch sein. Ich muss nur kurz dieses Passwort eintippen, wenn ich auch weiß, wie es ging. Ha, ich weiß es noch. Okay. Wir sehen es hier nochmal. Ich kann mir auch nochmal die Details anzeigen über die Sicherheitsinfo und die Schlüsseleigenschaften. Ja. Ctrl-U ist das hier, wie die Mail im Quelltext aussieht. Wir haben hier oben das Subject, wie ihr seht, unverschlüsselt. Von wem es kommt und wohin es geht, ist natürlich auch unverschlüsselt. Unser Mail-Server muss ja wissen, wo es hin weiterleiten muss. Und was auch interessant ist, der User-Agent und die entsprechenden Zusatzinformationen sind auch unverschlüsselt. Also ich kann immer noch sagen, wenn ich auf der Leitung sitze, mit welchem Programm hat er das geschrieben. Und mit welcher Plattform. Meistens steht es ja auch noch mit dran, Linux, X11. So. Das Subject hier ist unverschlüsselt, das kann man immer mitlesen. Das hat halt den Vorteil, wenn es unverschlüsselt ist, dass man Mails super gut vorsortieren kann, auch wenn man sie vorher nicht entsperrt hat. Und der Mail-Inhalt an sich ist verschlüsselt. Wenn man jetzt natürlich paranoid ist und sagt, okay, ich verrate dann viel zu viele Informationen darüber, was ich gerade tue, viel zu viel Metainformationen in meinem Subject, dann kann man da irgendwie ganz harmlose Dinge reinschreiben, wie immer Gummi-NT als Subject oder nichts als Subject. Aber die Mail selber, das ist der Teil hier unten, den kann man nicht lesen. Und das ist die PGP-Message. Ist das hier unten? Das müsste die Signatur sein. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher, was das hier unten ist. Okay. Das da unten ist ein Trenner. Ja, die Signatur ist hier mit drin. So. Im Endeffekt, das, was hier in der Mail steht, ist nur, mit welcher Version von GnuPG habe ich das Ganze verschlüsselt, damit mein Gegenüber weiß, das Programm von Gegenüber weiß, okay, damit muss ich es wieder aufmachen. Was? Das wird nicht gepasst? Alles klar. Ja, das ist klar. Also, wenn sowas verschlüsselt ist und ich Zeichen natürlich rausnehme... Was? Wir haben hier widersprüchliche Antworten aus dem Publikum, ob dieser Teil Beginn PGP-Message geparst oder verwaltet wird oder nicht. Also... Informationen aus dem Publikum. Das Versionsfeld wird nicht gepasst. Der Teil oben drüber schon. Also eigentlich alles Kleinigkeiten, die einen als Benutzer gar nicht stören. Das sieht man im Regelfall auch nicht mal. Das war jetzt da nur mal, um zu zeigen, okay, der Teil hier ist gekryptet und der hier oben halt nicht. Okay. Da oben war noch eine Meldung irgendwo? Ja? Okay. Mhm. Also. Das, keine Ahnung. Also die Frage war, wie kann ich in dieser Mail nicht sichtbar machen, wie viele Anhänge an dieser Mail dran hängen, weil die werden ja nun mal separat verschlüsselt, dann habe ich hier nochmal so einen Block und nochmal so einen Block. Ich habe keine Ahnung und das ist der Teil, der mich daran eigentlich auch nie interessiert hat, ja? Genau. Wenn man anstatt Inline PGP-MIME aktiviert, ist das wohl alles in einem Block drin, aber natürlich sieht man es an der Größe. Und ich weiß, dass AGP bei Android in K9-Mail keine Anhänge verschlüsseln kann. So war der letzte Stand, wo ich das mitbekommen habe. Okay, so viel zum Setup. Und wenn man sich nochmal angucken möchte, was für Schlüssel man schon importiert hat, welchen man denn vertraut, also die Sachen, die man halt so im Nachhinein macht, findet man hier auf Schlüssel verwalten. Und ich sehe die Schlüssel, einmal den hier, den ich importiert habe, und einmal meinen eigenen. Und da kann man sich natürlich die ganzen Informationen anzeigen lassen. Genau. Also, das sind die, die ich hier hochgeladen habe. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum es mir egal ist, dass meine Mailadresse hier angezeigt wird. Die liegt schon auf dem Key-Server oben, da liegt schon alles. Und es ist nicht so schwierig, das zu finden. Hier sind die ganzen, was sind das, Signaturen unten drunter. Und hier nochmal die Struktur, und ich kann mir hier auch entsprechend die Signaturen oder die Kennungen anzeigen lassen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon einen PGP-Vortrag hatten. Die Liste an Vorträgen vom Ulmer CCC ist verdammt lange. Okay, soweit war es das von meiner Seite. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann übergebe ich wieder. Hier? Lüftung, Handbedienung. Da.
Ja, hört man mich? Test.
So, und mittlerweile ist das Mikro auch wieder geladen. Also nachdem der Wunsch kam, das nochmal zu wiederholen. Ich wollte nur anmerken, dass vielleicht unterschiedliche Mail-Provider auch unterschiedliches Vertrauen verdienen. Und theoretisch, wenn man alle Mails nur verschlüsselt auf dem Account hat, müsste es ja eigentlich egal sein, wenn man die nur auf dem eigenen Rechner entschlüsselt. Aber ja, wir haben noch die Diskussion mit Metadaten. Eine Sache, aber es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man irgendwie ausschließlich verschlüsselte Mails empfangen und verschicken wird. Okay, genau, also wollte ich nur noch hinzufügen, dass man sich da vielleicht auch Gedanken drüber machen kann. Man kann mal suchen, so, ja, was ist mir denn wichtig beim Mail Provider? Überhaupt, also Markus hatte das schon schön gesagt, Jürgen hatte es schon schön gesagt, man muss sich vielleicht überlegen, wovor will ich mich denn schützen, das haben wir schon gesagt. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, wir müssen halt irgendwie wissen, ja, was sind denn unsere Probleme? Also wenn es jemand wirklich auf uns abgesehen hat, dann haben wir wirklich ein Problem, also dann kann man auch fast nichts mehr machen. Aber man muss irgendwie so ein bisschen überlegen, gegen welche Stufe von Angriff will ich mich denn wehren. Wir haben das zum Beispiel mit dem Domme bei dem Vortrag letztes Jahr zu den sicheren Messengern so ein bisschen auch angesprochen habe, dass es eben Unterschiede gibt, was der Angreifer kann. Auch hier, ja, wir haben Unterschiede. Es gibt Mallory, Eve, die können unterschiedliche Sachen, die verfolgen vielleicht auch unterschiedliche Ziele und ja, ist nicht alles das Gleiche. Ist alles schwierig, aber hier ist mal ein Anfang mit dem.
Achso, jetzt geht's. Okay. So. Gut, hört man mich? Okay. Also, mein Name ist Veronika und ich darf euch jetzt noch was über Tor erzählen und ich hoffe, ich werde das in der Viertelstunde schaffen. Also gut, wer hier nutzt überhaupt Tor und weiß ungefähr, was es denn ist? Ja, das sind doch relativ viele. Okay, mein Vortrag richtet sich jetzt mehr an die Leute, die nicht wissen, was Tor ist und auch es noch nie wirklich benutzt haben. So, also Tor ermöglicht anonymisierte Internetverwendung. Das heißt, ich kann ins Internet gehen, ohne dass dass die Website meine IP-Adresse sieht. Und wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch schnell mal. Gut. Wie geht denn das mit dem Dings? Ah. Schön. Also gut, wir haben ja schon gelernt. Alice will Bob eine Nachricht schicken. Und hier ist Alice. Zwischendrin habe ich ein paar Knotenpunkte. Und hier ist Bob. So, also Alice will hier zu Bob eine Nachricht schicken. Und das macht sie nicht so, dass sie einfach direkt eine Nachricht an Bob schickt. Sie baut zuerst per Zufall mit einem dieser Knotenpunkte hier eine Verbindung auf, eine verschlüsselte Verbindung. Dieser Knotenpunkt baut dann weiter eine verschlüsselte Verbindung zu einem anderen Knotenpunkt auf, wieder zufällig. Und das noch einmal, dass wir ungefähr, dass wir drei Knotenpunkte angesteuert haben und dadurch eine schöne Route haben. Und jetzt der Endknotenpunkt verbindet sich mit Bob. Also das mache ich gestrichelt, weil das eine nicht verschlüsselte Verbindung ist. Das heißt, wir haben eine verschlüsselte Verbindung bis hierher. Und hier eine unverschlüsselte Verbindung. Das heißt, Bob sieht jetzt nicht meine IP-Adresse, sondern die von dem Endknotenpunkt. So, und das sorgt schon mal dafür, dass ich sicherer und im Internet kommunizieren kann und dass meine Daten nicht mehr so gespeichert werden können. Genau. Diese Route wird alle 10 Minuten ungefähr gewechselt. Das heißt, dann verbindet sich der Laptop von Alice mit einem anderen Knotenpunkt und so geht das weiter. Alle 10 Minuten wechselt das. Es geht über drei Knotenpunkte, weil wenn ich eine Internetverbindung habe, die hier zwar schnell ist und ich mich mit dem Knotenpunkt verbinde, der vielleicht eine langsamere Internetverbindung hat, wird mein Internet auch langsamer und über drei Knotenpunkte geht das noch relativ gut und stellt trotzdem eine hohe Anonymisierung dar. Und je mehr Knotenpunkten ich mich eben verbinde, desto langsamer geht das eigentlich, die Internetverbindung. Genau. So, das nur kurz so, wie funktioniert das? Jetzt, wie greife ich darauf zu? Und dazu verwende ich den Tor-Browser. Und zwar lädt der Tor-Browser mir einfach eine ganze Liste von diesen Knotenpunkten dazwischen drin herunter und greift dann automatisch auf diese zu, eben per Zufall, wie ich schon erklärt habe. So, wie komme ich an den Tor-Browser? Da gibt es diese wunderbare Seite, genannt Tor Project. Ja, Also es soll ein J sein, kann man das erkennen? So, das ist die offizielle Tor-Seite. Und hier kann ich auch den Tor-Browser bekommen, je nachdem, welches Betriebssystem ich auch verwende. Hier kann ich einfach auf den Button Download gehen. Und jetzt zu Next sollte man sich, bevor man den Tor-Browser wirklich verwendet, sollte man diese Liste sich durchgelesen haben. Also nur ganz grob zusammengefasst. Man sollte den Tor-Browser verwenden, wie ich schon gesagt habe. Genau, weil der sich eben automatisch mit dem Netzwerk verbindet. Dann, man sollte keine Plugins zu erlauben. Und zum Beispiel, wenn ich den Flash Player aktiviert habe, dann umgeht der meine Tor-Verbindung einfach und dadurch kann ich mich nicht mehr anonym im Web bewegen. Genau, man sollte die HTTPS-Version einer Website ansteuern, weil wenn ich jetzt in einem Internetcafé sitze, dann habe ich meinen WLAN-Zugang und möchte jetzt in diesem Internetcafé, ohne dass jemand anderes erfährt, welche Website ich aufgerufen habe, auf diese Website kommen. Aber der Internetcafé-Besitzer kann, wenn ich zum Beispiel nicht über HTTPS gehe, einfach sehen, welche Website ich aufgerufen habe. Und das möchte ich verhindern. So in der Art funktioniert HTTPS. Ja, auf den Exit-Node komme ich nachher nochmal speziell zu sprechen, weil der ja doch problematisch sein kann. Genau, wenn ihr Dokumente über Tor runterladet, öffnet die nicht gleich, weil das ist dasselbe, wie wenn ich den Flash-Player zum Beispiel verwende. Das umgeht einfach mein Tor und ich bin wieder erkennbar im Web und jeder kann sehen, wer ich bin. Genau, dann der Download. Wenn wir hier auf Learn More gehen, bekommen wir hier auch eine Anzeige, wie es funktioniert für Mac, für Linux und für Windows. Da wir ja gerade vorher Ubuntu installiert haben, dachte ich mir, ich zeige euch noch, wie das unter Ubuntu funktioniert. Am besten, man sucht einfach Ubuntu Tor Browser installieren. Das ist eine sehr wunderbare Sache. Dann kann ich nämlich einfach auf diesen Link, der gleich eigentlich am Anfang erscheint, klicken. Und habe hier gleich das Tor-Browser-Bundle. Hier solltet ihr vielleicht beachten, dass ihr wirklich das richtige Tor-Browser-Bundle nehmt und nicht nur den Web-Download. Und dann könnt ihr hier eigentlich einfach über Jetzt installieren euch den Tor-Browser zulegen. Über Ubuntu. Genau. Ja, normalerweise schon.
Also nur so nochmal zum Wiederholen, nur Software vertraut und man muss sich halt entscheiden, warum man den vertraut.
Natürlich, aber es sieht auf jeden Fall sehr viel schöner als hier aus. Das ist so ein bisschen kompliziert. Genau. Und dann können wir eigentlich gleich starten. Und zwar, ich rufe mal den Tor-Browser auf. Also ich habe ja Arch und unter Arch kann ich den auch über Yaort verwenden. Also so gut. Jetzt hat sich die Verbindung aufgebaut. Ich schließe ihn nochmal, weil ich gerade jetzt so. Hier sieht man, wie sich die Verbindung aufbaut. Das heißt, es werden zufällig die Knotenpunkte angesteuert und die verschlüsselte Verbindung aufgebaut. Und jetzt kann ich eigentlich den Tor-Browser verwenden. Denn ich kann jetzt eigentlich einfach in die Suchleiste irgendwas eingeben und das kommt. Vielleicht noch kurz zu dem, was ich hier oben tun kann mit diesen Zeichen. Einmal Skripte verbieten. Das hatte Jürgen vorher ja schon mal so ein bisschen angesprochen mit möchte ich Skripte verbieten? Ja. Ja. Genau, dann hier kann ich wunderbarerweise meine Sicherheitseinstellungen einstellen. Das heißt, ich kann einstellen, welche Sicherheitsstufe ich habe. Und wenn man sich das anschaut, wenn ich auf gering gestellt habe, dann sieht man, dass eigentlich noch nicht so viele Einschränkungen in der Nutzung sind. Aber je höher ich eben mit meiner Sicherheitsstufe gehe, da ist zum Beispiel JavaScript schon ausgeschaltet, beziehungsweise auf Nicht-HTTPS-Seiten ausgeschaltet und so. Und wenn ich nochmal höher gehe, dann ist das nochmal stärker eingerichtet. Genau. Okay. Hier haben wir eine wunderbare Anwendung in Tor, und zwar das HTTPS Everywhere. Das heißt, es wird automatisch eine Website über HTTPS aufgerufen. Und das schaltet man einfach nicht aus. Also wir wollen ja die Websites über HTTPS aufrufen.
Gibt Webseite, da kommt bei HTTPS eine andere Webseite und vielleicht nicht unbedingt die, die man will, und da muss man sich
auch. Ja, klar, aber normalerweise möchte man HTTPS haben. Gut, dann gibt's noch die ganz normale Einstellung. Hier, also ich würde es euch empfehlen, das kann man auch in Firefox und überall machen, dass man seine Datenschutz konfiguriert. Das hatten wir ja vorher schon mal als Thema, ob man das wirklich möchte, weil man dann ja erkennbar ist und so. Ja, also die ganz normalen Möglichkeiten, die man eigentlich unter anderen Browsern auch hat. Ja, ich habe gar nicht so lange gebraucht eigentlich, glaube ich. Gut. Ja, das hat sich jetzt irgendwie gekürzt. Ah, nein, stopp, stimmt. Exit Note war ein guter Punkt, da wollte ich noch drauf eingehen. Das heißt, ich bin noch nicht fertig. Hier? Nein, man hat die Möglichkeit. Man hat die Möglichkeit, einen Knoten zu betreiben. Das heißt nicht, dass ich das automatisch mache. Also, ja, okay. Gut, ich wollte noch schnell auf die Exit-Nodes eingehen. Da gibt es nämlich einen ganz wichtigen Punkt. Diese Verbindung ist unverschlüsselt. Das heißt, die Exit-Nodes sehen, was hier passiert. Und das heißt, ihr solltet auf keinen Fall sowas wie Online-Banking oder so über Tor machen, weil eure Exit-Nodes ja sehen, was ihr für Passwörter und sowas eingibt. Und ja, aber auf jeden Fall, es ist nicht ratsam, weil es leichter irgendwie rauszufinden ist. Natürlich, aber man sollte es trotzdem, es birgt eine Gefahr.
Weil gegenüber seiner Banden muss man sich nicht anonymisieren.
Ja, genau, man
muss sich ja hinterher sowieso mit seinem Namen anmelden.
Ja. Ja, es widerspricht dem, was ich eigentlich erreichen möchte, wenn ich so etwas tue.
Und du aber gar nicht
Also zur Zusammenfassung, wir hatten gerade, dass wenn man von einem Exit-Node von irgendwo anders auf irgendeinem anderen Kontinent oder so auf die Bankdaten zugreift und dort Online-Banking betreiben möchte, dass das teilweise gesperrt werden könnte, weil das ja eher ungewöhnlich ist, dass man von irgendwo aus Timbuktu da eben eine Verbindung aufbaut. Ja? Ja. Ja, das haben wir ja auch. Ich glaube, das war hier irgendwo. Ein Moment. Ich kann mir auch neue Identitäten und so. Ja. Ja, irgendwo so. Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Weiß nicht, hier war ein Einstellung. Na. Zurück abbrechen. Ja, okay. Gut. Bestehen noch Fragen? Ja? Tails ist, wenn man das auf einer CD verwendet, dann ist das ja so, dass man gar nichts mehr hat eigentlich, worauf man auf einen schließen könnte, wirklich. Das heißt... Ja, es gibt auch, es ist auch auf der Tor-Seite empfohlen, wenn man das wirklich vollkommen anonym eigentlich sein möchte, dann sollte man auch Tails verwenden. Ja, kann immer den USB-Stick updaten. Genau, also. Also man kann auf jeden Fall Tails in Zusammenhang mit Tor verwenden und das funktioniert auch. Gut. Dann kommen wir zu den Angebervorträgen, glaube ich. Oder wie ist das zeitmäßig? Gut, dann darf ich den Vortrag beenden. Jo. Jupp. So.
Ja, das war's für heute. Vielleicht noch ganz kurz. Also, wenn noch Diskussionsbedarf besteht, ihr könnt das natürlich irgendwie organisieren, wie ihr wollt, untereinander. Vielen Dank den Vortragenden für die spannenden Themen. War sehr interessant. Ich wollte vielleicht noch kurz darauf hinweisen, wir haben natürlich auch noch viele andere Chaos-Seminare schon gehabt, wo teilweise schon irgendwie so Themen dran kamen. Tor haben wir schon öfter mal angesprochen. Manchmal auch mit Details. Hier ging es jetzt um die Benutzung, was sehr interessant war. Was wir auch haben, sind unsere Radiosendungen dazu. Genau, da haben wir auch schon über verschiedenste Themen gesprochen, irgendwie mal ausführlich über E-Mail-Verschlüsselung. Wie funktioniert das? Warum möchte man das? Und also wenn da mehr interessiert, kann man da gerne mal anschauen. Die Chaos-Seminare gibt es auf ulm.ccc.de und die Radiosendungen auf www.defradio.de, also devradio.de. Oder auch auf ulmccc.de, da gibt es die entsprechenden Links dazu. Ja. Also gibt es ziemlich viel Zeug zum Runterladen. Apropos Radio. Falls jemanden interessieren sollte, da mal mitzumachen, also falls jemand ein Thema hat oder auch für hier, also auch für die Chaos-Seminare, ja, wenn jemand mitmachen möchte, Sehr gerne. Also wenn ihr mal eine Idee habt, meldet euch einfach bei uns. Entweder vorbeikommen montags im Café Einstein an der Uni oder hier bei den Chaos-Seminaren oder eine Mail schreiben. Irgendwie auf der Website stehen alle möglichen Adressen. Wir freuen uns eigentlich immer über Themen und interessante Themen und auch sehr gerne über Leute, die mal was erzählen möchten oder sonst mitmachen wollen. Genau, dann beschließen wir das Chaos-Seminar jetzt und bis zum nächsten Mal.